Karfreitagsgottesdienst, den wir hier feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten zu Beginn des Gottesdienstes und bitte euch dazu aufzustehen, soweit möglich. Herr Jesus, hol du uns ab aus dem Alltag, aus dem wir gerade kommen. Aus dem Karfreitag, aus dem wir gerade kommen und uns jetzt hier versammeln, um diesen Tag ganz bewusst zu begehen und uns auszurichten auf dich und auf dein Tun und auf dein Handeln. Öffne du unser Herz für dich und deine Begegnung mit dir, für dein Wirken und für deine Liebe. Sei du mitten unter uns in diesem Gottesdienst, den wir in deinem Namen und dir zur Ehre feiern. Amen. Schön, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr euch hier eingefunden habt. Dieser Gottesdienst steht im Zeichen von Karfreitag, Jesu Sterben am Kreuz. Und er steht im Zeichen der Passionsfrömmigkeit, einer Frömmigkeit und Spiritualität, die nachempfinden möchte, was ist an diesem Tag eigentlich passiert. Die das, was passiert ist am Kreuz heute an diesem Tag vor über 2000 Jahren, verstehen will, die Geheimnisse ergründen will und diese uns Menschen wichtig werden lassen will. Und deswegen möchten wir in diesem Gottesdienst, um uns in diesen Tag hineinzuversetzen, heute den Weg, den die Jünger mit Jesus gegangen sind, nachempfinden. Und einige von euch, die heute Abend hier reingekommen sind, die haben vielleicht bemerkt, hier steht mitten im Saal so ein Tisch, der ist gedeckt mit einem siebenarmigen Leuchter, einem hohen religiösen Symbol im Judentum, das normalerweise im Allerheiligsten steht und Licht spendet und Fladenbrot und Weintrauben. Und das ist ein gedeckter Tisch des Passafestes, das die Juden gefeiert haben. Und Passa heißt so viel wie vorübergehen. Und es ist das Fest, wo die Juden gefeiert haben, dass Gott den Israeliten geholfen hat, aus Ägypten zu entkommen, durch den Jordan zu gehen. Sie gedenken an diesem Fest an die großen und guten Dinge, die Gott für sie getan hat. Und dieser Tisch ist übrig geblieben, denn gestern, an einem grünen Donnerstag, saßen Jesus und seine Jünger an diesem Tisch und haben das erste Mal der Passafeier eingenommen, am Sederabend, wo das Passalamm geschlachtet wird und man zusammensitzt und feiert. Wirklich hohe Feststimmung da ist. Es ist eines der hohen Feste im Judentum. Ja, und anscheinend haben die Jünger und Jesus nicht aufgeräumt. Der Tisch ist noch da. Aber ich habe gute Nachrichten für euch, denn Jesus hat uns alle eingeladen, auch von diesem Tisch zu essen. Und weil wir heute Abend den Weg, den die Jünger mit Jesus gegangen sind, in dieser Zeit nachverfolgen wollen, machen wir vielleicht etwas Ungewöhnliches vor Karfreitag und wollen gerne mit dem Abendmahl starten. Denn so war die Geschichte auch da. Jesus startete mit dem Abendmahl in diese auch schwere Zeit mit seinen Jüngern. Und so wollen wir das jetzt auch tun. Wir wollen gleich, nachdem wir ein Lied für das Abendmahl gesungen haben, Abendmahl gemeinsam feiern. Und das auch nach langer Zeit das erste Mal wieder. Und das ist eine schöne Sache. Und es ist ein Festtisch, an den wir kommen, den Jesus für seine Jünger vorbereitet hat und den er heute Abend für euch vorbereitet hat. Und an diesem Tisch gedenken wir an die Gemeinschaft mit Jesus und an das, was er für uns getan hat. Und es wird gleich so funktionieren, dass an diesen Tischen Menschen stehen, die das Abendmahl austeilen, ganz hygienisch, mit desinfizierten Händen und mit Zangen. Aber es wird trotzdem dieselbe Gemeinschaft sein. Und ihr kommt einfach in einzelnen Grüppchen, wie es so am besten passt, um die Tische herum. Und in diesen Gruppen feiern wir Abendmahl, bis alle, die Abendmahl feiern wollen, das auch getan haben. Und wir wollen jetzt noch ein Lied singen, bevor wir zusammen das Abendmahl feiern. Wir singen Wunderbarer Hirt und denken an Jesus, der gut ist, der freundlich ist, der Liebe ist. Und dann feiern wir diesen Jesus gemeinsam und das Mahl, das er uns geschenkt hat.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stern. Und ich im finstern Tal. Fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Lied. Du hast mein Haupt gesalbt mit Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. Ich komm an deinen Tisch. Ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin.
Ich werde gleich die Einsetzungsworte aus Markus sprechen und dann beginnt das Abendmahl. Und falls das gerade nicht deutlich geworden ist, an diesen Tischen findet es statt, dort steht einer und hier. Und ihr könnt jeder einzeln für sich oder als Reihe oder wie es euch im Moment sich richtig anfühlt, einfach zu diesen Tischen kommen, mit Augenmaß gucken, passt da noch jemand hin oder nicht. Und dann kommt ihr hinzu oder wartet auf die nächste Runde. Und wir teilen das Abendmahl aus und ihr bekommt einen Segensvers. Und dann kommt die nächste Gruppe, bis wir durch sind. Ich lese aus Markus Kapitel 14. Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen. Thank you.
Das Wort für Brot.
Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Im Abendmahl schmecken und fühlen wir Gottes Treue und seine Güte, dass er uns versorgt mit dem, was wir zum Leben brauchen. Und diesem Gott wollen wir nun Lob singen und ihn preisen. Großer Gott, wir loben dich.
Ihr dürft gerne wieder dazu aufstehen. Und es ist wirklich ein Loblied, kein Trauerlied.
Vor der Predigt möchte ich gerne noch einmal beten. Herr Jesus, wir kommen zusammen, wir singen wieder zusammen. Ich danke dir, dass wir das so erleben dürfen wieder, dass wir dich preisen dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest jetzt, dass wir das Kreuz verstehen, dass du uns deine Weisheit, deine Erkenntnis schenkst, Herr. Amen. Die Jünger und Jesus, vor allem aber die Jünger, sind in Feststimmung. Sederabend, endlich das Passafest feiern, so ein schönes religiöses Fest, wo es gutes Essen gibt. Und sie hatten wirklich einen richtig tollen und ausgelassenen Abend unter sich. Es ist vielleicht noch warm abends und jetzt gehen sie noch mal raus. Klar, Jesus, der hat schon so ein paar Sachen mal irgendwie gesagt, die waren schon wirklich schwierig. Ja, aber es ist Passa. Und wir wissen ja eh mal nicht so genau, was er damit eigentlich meint. Was soll also schon passieren, wenn sie jetzt ein wenig ausgelassen feiern? Nochmal rausgehen, nochmal die Natur genießen. Jesus ist ja bei ihnen, sie sind doch sicher. Also was soll passieren? Und so gehen sie hinaus und die Tragödie entfaltet sich. Jesus geht in den Garten Gethsemane. Er betet, abgeschieden von den Volksmengen. Und durch diese Abgeschiedenheit ist es die perfekte Möglichkeit für die Pharisäer, für die hohen religiösen Gelehrten, ihn nun endlich zu ergreifen, ohne dass das Volk, das gemeine Volk es mitbekommt. Und den Ort und die Zeit erfahren sie von einem seiner engsten Freunde, der ihn verrät. Und die Geschehnisse nehmen ihren Lauf. Jesus wird gefangen genommen und die Jünger fliehen auseinander. Und auf einmal steht die Frage im Raum, was war das eigentlich in den letzten Jahren, in denen wir Jesus hinterhergelaufen sind? Wie kann es sein, dass er einfach jetzt gefangen genommen wird? Dass er sich noch dazu kampflos, widerstandslos abführen lässt an dieser Stelle einfach? Was waren diese letzten Jahre, die wir mit Jesus zusammen erlebt haben? Und wer ist dieser Jesus eigentlich wirklich? Nicht der Messias, den wir erwartet haben. Und Jesus fragt sich, wo sind denn eigentlich meine engsten Jünger? Sie sind alle weggelaufen. Haben sie denn doch nichts begriffen? Und Gott, Vater, wo bist eigentlich du? Kannst du den Kelch nicht an mir vorbeigehen lassen? Und von den 12 Jüngern versucht Petrus allein, noch Jesus hinterherzugehen, noch bei ihm zu bleiben, seine Nähe zu suchen. Doch auch er verleugnet Jesus 3-mal und sucht das Weite. Und dann am Kreuz sind zum Glück immerhin noch einige Freundinnen bei ihm, die ihm nachgefolgt sind. Doch bis auf sie ist Jesus völlig allein, genagelt ans Kreuz, blutend, leidend. Ich lese aus Markus 15. Und in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Und einer aber lief und holte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Und Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss entzwei, von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so den Tod fand, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und des Joses. Und Salome, die als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sei. Und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei, ob das wirklich so ist. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte er ihn in dieses und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür dieser Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, sie sahen, wo er hinging und wohin Jesus gelegt wurde. Die Jünger fehlen unter dem Kreuz. Es ist zu schrecklich für sie, das mit anzusehen. Dieser enge Freund, den sie so lange nachgefolgt sind, mit dem sie so viel erlebt haben, den jetzt so leiden zu sehen. Und auch die Hoffnungen sterben zu sehen, die sie sich gemacht haben um seine Person. An Karfreitag geht es um den Anstoß des Kreuzes. Um das Schreckliche, um das Schwierige und auch um die Schönheit dieses Moments. Jesus stirbt am Kreuz und der römische Hauptmann erkennt es zuerst. Das war der Sohn Gottes. Und die Welt verändert sich. Es gibt diese ganzen Frömmigkeitsströmungen, die sich nur mit diesem Ereignis beschäftigen. Passionsfrömmigkeit und auch die Mystik, sie beschäftigen sich mit diesem Ereignis als Dreh- und Angelpunkt des Christseins. Vom Leiden Christi am Kreuz her erkennen sie ihr eigenes Leben in einem neuen Licht. Und sie versuchen, den Anstoß und die Geheimnisse, die hinter diesem Kreuz stecken, zu erkennen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter diesem Kreuz? An diesem Tag, an dem Jesus am Kreuz hängt, werden in der Bibel einige der großen Linien zusammengeführt auf ein Ereignis. Großes passiert an diesem Kreuz. In Jesu Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erträgt Jesus die Folge eines von Gott getrennten Lebens. Jesus erträgt am Kreuz die vollkommene Einsamkeit im Tod. Wir Menschen, wir sind Beziehungsmenschen. Wir leben und wir funktionieren nur in Beziehung, indem wir mit anderen Menschen in Kontakt treten oder Geschöpfen oder indem wir in Beziehung zu anderen Dingen sind, in Verhältnissen. Und der Tod ist genau dadurch der natürliche Feind des Menschen. Der Tod ist das Ende aller Beziehungen. Wo kein Leben mehr ist, da ist keine Beziehung mehr möglich. Der Tod ist der Feind dieser Lebensweise und das Ende aller Beziehungen. Und gerade deswegen haben wir doch die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, die Hoffnung darauf, auch Beziehungen über den Tod hinaus führen zu können und die Hoffnung darauf, dass wir selbst im Tod eigentlich nicht alleine sein müssen, sondern dass Gott da ist, dass wir seine Nähe und seinen Beistand auch in dieser letzten schwierigen und neuen Lebensphase haben. Aber Gott sagt, diese Hoffnung, die gilt nur für gerechte und reine Menschen. Weil Ungerechtigkeit und Unreinheit, das verträgt sich nicht mit Gottes Heiligkeit. Es kann, wie ein Naturgesetz, es kann nicht beieinander bestehen. Unreinheit wird von der Heiligkeit aufgerieben. Es kann nicht bestehen. Aber indem Jesus am Kreuz die Folgen trägt, übernimmt er diese Folge für uns. Indem Jesus am Kreuz ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erträgt er am Kreuz sogar die völlige Beziehungslosigkeit. Sogar die Trennung von Gott. Er opfert sich, sodass Menschen im Glauben an ihn Gerechte werden können und diese schlimme Folge nicht selbst tragen müssen. Und damit sind wir bei der zweiten großen Linie, die hier zusammengeführt wird. Die Trennung von Heiligem und Unreinem. Gott, der heilig ist, und der Mensch, der schwierig ist, der schmutzig ist, der unrein ist, der sündhaft ist, der nicht zu Gott kommen kann. Und die Menschen, die ganze riesige Kataloge voll kultischen Reinigungsritualen haben, also Dinge, die sie tun müssen, um sauber zu werden, nur damit sie eine kleine Instanz näher an Gott können, diese Geschichte wird hier aufgelöst. Weil Jesus das letzte Opfer bringt, weil Jesus das letzte ultimative Reinigungsritual ist, weil Jesus sauber macht, weil er gekommen ist, um Menschen heilig zu machen, um Menschen gerecht zu machen. Durch das, was er am Kreuz tut, müssen wir uns nicht mehr anstrengen, dass wir so gut werden, dass wir zu Gott können, nein, sondern Gott kommt zu uns Menschen und macht uns rein. Und hier am Kreuz wird deutlich, der römische Hauptmann sagt es, wer Jesus war. Sohn Gottes und damit auch, wie wir in der Dreieinigkeit glauben, Gott selbst. Und so geht der Sohn Gottes und in ihm Gott selbst für die Menschheit ans Kreuz und durchlebt die größte Begrenztheit des menschlichen Lebens, den Tod, und sagt damit, er ist wir. Ich bin du. Er steht zu seiner Schöpfung. Er kennt seine Schöpfung durch und durch. Er weiß, was sie erlebt, was sie durchmacht, welche Schmerzen sie in sich fühlen können. Er hat sein eigenes Kind verloren und er hat selbst den Tod durchlebt. Und sagt damit, ich stelle mich in deinem tiefsten Leiden zu dir. Du bist dort nicht allein. Ich war schon da und ich werde dort bei dir sein. Am Kreuz wird die Menschheit mit Gott versöhnt. Es ist keine Trennung mehr da. Und es ist eine unglaubliche Menge, die hier am Kreuz passiert. Und deswegen ist es ein großer Tag. Und in dieser ganzen Menge, die hier passiert, da liegt eine enorme Kraft. Da drin liegt die Kraft, Liebe zu erwecken. Denn normalerweise, so wie unsere Welt hier funktioniert, und ich merke, jemand tut ganz schön viel für mich, so der hilft mir, der nimmt mir meine Arbeit ab, der tut gute Sachen für mich, dann entsteht in meinem Kopf der Gedanke, was bin ich dir dafür schuldig? Was möchtest du als Gegenleistung dafür? Was kann ich dir geben, was kann ich bezahlen dafür, dass du das für mich tust? Weil unsere Welt so funktioniert. Alles braucht eine Gegenleistung. Seltenst tun wir etwas uneigennützig. Für alles müssen wir arbeiten und bezahlen. Aber ganz anders hier. Jesus schenkt sein eigenes Leben und nach seiner eigenen Aussage tut er das aus Liebe. Wie wir in Johannes 15, Vers 13 lesen. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus nennt uns seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Für uns. Und das tut er, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern. Und das kann die Liebe erwecken. Denn in diesem Moment kommt Jesu Reden von der Liebe zusammen mit der ultimativen Liebestat. Und wenn das Reden von Liebe und das Tun von Liebe zusammenkommen, dann fällt es mir wirklich schwer, darin noch irgendeinen bösen Willen zu unterstellen. Zu denken, da ist eine Gegenleistung gefordert. Oder einfach zu leugnen, dass da jemand ist, der mich wirklich liebt. Hier kommen sein Reden und sein Tun zusammen. Und der ultimative Liebesbeweis ist da. Und diese Liebe ist nicht als Gegenleistung zu verstehen. Liebe, die geweckt wird, ist keine Gegenleistung für die Liebe, die wir empfangen, sondern es ist ein Zugewinn. Denn wenn wir anfangen zu lieben, dann bringt uns das mehr, als dass es uns kostet. Wo die Liebe vermehrt wird, da vermehrt sich auch das Gute in der Welt. Doch diese Dynamik, dieser Automatismus, dass da, wo ehrliche, echte Liebestaten begangen werden, Liebe geweckt werden kann, der ist davon abhängig, ob ich die Liebestat und die Liebesworte für mich auch überhaupt annehmen kann. Wenn ich das, was an Liebe passiert für mich, nicht sehe, wenn ich das nicht wahrnehme, oder wenn ich es sehe, es aber selbst nicht annehmen kann, dann ist die Liebestat umsonst. Dann erreicht sie mich nicht, dann hat sie auch nicht die Möglichkeit, in mir wiederum Liebe zu erwecken. Und genau diesem Automatismus steht der Anstoß des Kreuzes im Weg. Häufig mit der Frage verbunden, war das denn überhaupt nötig, das Ganze? Schreckliche, blutige, war das überhaupt nötig? Hätte Gott nicht anders gekonnt? Es gibt eine Metapher, und ich weiß, Metaphern hinken immer, aber es ist eine coole Metapher, die darauf eingeht. Ich bin im Norden Deutschlands aufgewachsen und dort gibt es ein Jungscha-Camp, also für Kinder ein Camp, wo man coole Aktionen macht, von der Bibel hört. Ähnlich wie dem Sola, was man hier so in der Gegend kennt. Das JUKA, kurz für Jungscha Camp. Und es funktioniert so, dass es Kinder gibt, die Teilnehmer sind, Teenager, die mitarbeiten und Erwachsene, die das Ganze leiten. Und die Teenager, die mitarbeiten, die haben auch einen Leiter, der sich darum kümmert, dass da alles läuft. Und morgens hat man immer eine Andacht als Teenie. Und dieser Leiter, der hat sich mal den fittesten, durchtrainiertesten Teenie geschnappt, den er da kannte und hat ihn gefragt, sag mal, wie viele Liegestützen schaffst du am Stück? Und er hat gesagt, 100. Der war 16 oder 17. 100 ist wirklich viel. Und er war auch wirklich sehr fit. Und dann hielt der Leiter eine Andacht zusammen mit diesem Jungen. Und er fragte, wer von den Anwesenden gern eine Süßigkeit hätte. Und die Süßigkeiten waren heiß begehrt, denn auf so einem Camp ist es das Einzige, was einen an die Zivilisation erinnert. Er fragte also, wer will eine Süßigkeit? Und die erste Hand ging natürlich schnell in die Luft. Und die Person bekam die Süßigkeit und der fitte Junge bekam aufgetragen, mach 10 Liegestützen. Und er machte 10 Liegestützen. Und die Fragen gingen weiter, wer Süßigkeiten haben will. Und das System wurde sehr schnell verstanden. Zuerst war sehr viel Belustigung da und vielleicht auch Schadenfreude. Und alle rufen, ja, ich will auch eine Süßigkeit haben. Und jedes Mal 10 Liegestützen. Und die Belustigung und Schadenfreude hielt an bis zur 6. oder 7. Süßigkeit, nachdem der junge Mann dann 60 bis 70 Liegestützen gemacht hatte. Und dann fing das Mitleid an. Und es dauerte nicht lange, bis die erste Person sagte, nein, ich möchte keine Süßigkeit, um dem jungen Mann eine Entlastung zu schaffen. Aber zur Verwunderung aller musste er trotzdem 10 Liegestützen machen. Das Nein war also umsonst. Und letzten Endes wurden, soweit ich mich richtig erinnere, an dem Morgen 113 Liegestützen absolviert. Und die Botschaft war klar. Ob du die Süßigkeit annimmst oder nicht, es spielt keine Rolle. Der Preis wird von jemand anderem bezahlt. Und es wäre sogar fast Verschwendung, diesen Preis und das Geschenk, das damit kommt, nicht anzunehmen. Metaphern hinken immer, aber ich finde, diese zwei Sachen, die werden so deutlich. Es wurde für uns Großes getan, ob wir es wollen oder nicht. Jesus hat den Preis bezahlt. Aber dieses Geschenk nicht anzunehmen, wäre das nicht Verschwendung? Wir kommen hier in den Bereich von Spannungen, die wir im christlichen Glauben aushalten müssen. Wir müssen in einem schrecklichen Geschehen die Schönheit erkennen. Und das ist gleichzeitig von unserer Einstellung dazu abhängig, genauso wie davon, dass Gott uns die Erkenntnis dessen schenkt. Und diese Spannung, die wird sich bis zum Lebensende wahrscheinlich nicht auflösen, aber wir können uns gegenseitig helfen, die zu tragen. War das Kreuz also nötig? Ich weiß es nicht. Gott hätte sicherlich anders gekonnt. Aber ich weiß, dass ich als Mensch ein Zeichen der Liebe Gottes brauchte, das ich verstehen kann. Und das die Kraft hat, Liebe zu erwecken. Ein Zeichen, das mir deutlich macht, was da Großes für mich getan wurde. Jemand anderes hat sein Leben gegeben für mich. Und diesem Zeichen gedenken wir heute. Jesus, der alles gab für uns am Kreuz, um die Liebe zu wecken. Amen. Wir wollen nun in eine Lobpreiszeit gehen und genau diesem Geschehen und dieser Person Jesus gedenken, was er an Karfreitag für uns getan hat.
Ihr dürft gerne mitsingen, ihr dürft gerne aufstehen. Jeder darf, keiner muss. Weder aufstehen noch mitsingen. Ihr könnt auch sitzen bleiben. Ihr könnt auch einfach nur zuhören, könnt den Gedanken nachgehen und an das euch erinnern lassen, was vor mittlerweile 2000 Jahren geschehen ist.
Tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verletzen. Stolz widerstehen. Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du nicht nur, liebst du mich? Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich das die Sünden trug, starb für dich. Und wir gedenken, dass dem, der zu ihm kommt und ihm vertraut, alle Schuld vergibt. So und voll Dankbarkeit stehen wir auf. Und wir gedenken, wir sind berufen.
Wie es mit den Jüngern weitergeht, das erfahren wir am Sonntag. Aber heute ist Karfreitag und heute gilt es, diesen Karfreitag gemeinsam auszuhalten und das, was Jesus für uns aufgegeben hat, für uns groß sein zu lassen. Ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen und bitte euch, dazu aufzustehen. Gott segne dich mit seiner Liebe. Er segne dich mit der Liebe zu dir selbst. Und er segne dich mit der Liebe zu deinem Nächsten. Er segne dich mit dem Wissen um alles, was er für dich getan hat. Und er segne dich mit erweckter Liebe zu ihm, auf dass sich diese Liebe mehrt. Und so segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.